Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Mayer.
Israel und die Hamas haben sich auf eine Waffenruhe für den Gazastreifen geeinigt. Doch wie stabil ist der Deal? Und der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Wir schauen auf die Folgen in Niedersachsen. Seit über einem Jahr ist Krieg im Gazastreifen. Zehntausende Menschen wurden getötet. Das Küstengebiet liegt weitgehend in Trümmern. Jetzt könnten die Kämpfe zumindest vorerst ein Ende haben. Denn Israel und die Terrororganisation Hamas haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt. Sie soll am Sonntag starten und dann 6 Wochen dauern. In dieser Zeit soll die Hamas israelische Geiseln freilassen. Und im Gegenzug sollen auch in Israel inhaftierte palästinensische Häftlinge aus dem Gefängnis kommen. Allerdings, die israelische Regierung, die muss diesem Abkommen noch zustimmen. Und das sollte eigentlich heute passieren. Aber jetzt gibt's da Verzögerungen. Jan-Christoph Kitzler, NDR 2 Tel Aviv. Droht diese Waffenruhe also zu scheitern, bevor sie überhaupt angefangen hat?
Na, die Gefahr besteht noch auf jeden Fall. Es gibt jetzt hier kritische Töne von der israelischen Regierung, die sagen, die Hamas würde jetzt die Waffenruhe noch durch weitere Nachforderungen gefährden. Das kann man nicht bestätigen, ehrlich gesagt. Die Hamas hat das jedenfalls auch zurückgewiesen, diese Forderung. Keine Ahnung, ob das jetzt noch ein letztes Manöver ist. Auf jeden Fall gibt es Verzögerungen. Eigentlich sollte das Kabinett heute Vormittag schon tagen. Jetzt vielleicht heute Nachmittag. Wir wissen nicht genau, was da noch im Raum steht. Aber natürlich könnte das Ganze noch verzögern. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Einigung kommt und dass auch Israels Regierung dann zustimmt.
Wenn die Waffenruhe hält, wie soll das denn dann mit den Geiseln ablaufen?
Das sind ziemlich komplizierte technische Fragen. Also erstmal die Frage natürlich, wer kommt da überhaupt frei? Das sind junge Frauen, Verletzte, Kranke, Alte, die freikommen sollen in einer ersten Runde. 33 Geiseln zunächst. Das wurde abgestimmt unter anderem mit dem Internationalen Roten Kreuz. Die organisieren die Übergabe. Das ist eine ziemlich heikle Operation. Aber man hat ja Erfahrung. Im letzten Jahr, im November, Dezember 2023, also vor über einem Jahr, da hat tatsächlich alles schon ein Geiseldeal stattgefunden und ein Austausch. Und darauf kann man aufbauen. Aber das wird lange abgestimmt und das war auch Teil der Verhandlung, deswegen hat es so lange gedauert.
Ja, es wurde seit Monaten verhandelt. Warum kommt dieses Abkommen gerade jetzt?
Ich glaube, entscheidend war der Druck aus den USA und zwar vom US-Präsidenten, der noch gar nicht im Amt ist, von Donald Trump. Der wird am Montag ja ins Amt eingeführt und der hat aber ziemlichen Druck gemacht jetzt in den letzten Tagen. Nicht nur auf die Hamas, der hat er gesagt, es bricht die Hölle los, so wörtlich, wenn vor so einer Amtseinführung nicht Geiseln freikommen. Er hat auch Druck auf die israelische Regierung ausgeübt, zum Beispiel in Gestalt seines neuen designierten Nahostbeauftragten. Der hat sich am letzten Wochenende mit Benjamin Netanyahu, dem israelischen Regierungschef, getroffen und gesagt, die Zeit der Spielchen ist vorbei. Und das hat dann auch dazu geführt, dass die israelische Seite sich bewegt hat.
Vielen Dank, Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Wir haben es gehört, der neue US-Präsident Donald Trump, der könnte eine entscheidende Rolle gespielt haben bei der Waffenruhe für den Gazastreifen. Aber war das jetzt wirklich sein Erfolg oder war es doch die letzte große Tat des scheidenden Präsidenten von Joe Biden? Der jedenfalls klingt ziemlich erleichtert.
I'm deeply satisfied. This day has come, finally come.
Ich bin zutiefst zufrieden, dass dieser Tag endlich gekommen ist, sagte Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Die Verhandlungen hätten zu den härtesten gehört, die er je erlebt habe.
This is one of the toughest negotiations I've ever experienced.
Und auf die Frage einer Reporterin, wer denn nun die Anerkennung für den Deal verdiene, er oder Donald Trump, reagierte Biden kurz angebunden. Ist das ein Witz?
Is that a joke?
Die Biden-Regierung hatte seit Monaten hinter den Kulissen über einen Waffenstillstand verhandelt. Und so betonte Biden, der Deal gehe auf einen Plan zurück, den er bereits im Mai vorgestellt habe. Die Umsetzung liege nun aber zum größten Teil bei der nächsten Regierung unter Trump. Und so habe man in den vergangenen Tagen als ein Team gesprochen.
In these past few days, we've been speaking as one team.
An den Gesprächen in Doha war auch Trumps Nahostgesandter Steve Witkoff beteiligt. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby bestätigte auf Fox News, Präsident Biden habe das nationale Sicherheitsteam angewiesen, sicherzustellen, dass das Trump-Team sich voll und ganz einbringen könnten.
The president made it clear to us on the national security team that we needed to make sure that the Trump team, in particular Mr. Witkoff, were part and parcel and fully invested in everything we were doing.
Offensichtlich ist der zustande gekommene Deal auch auf die Zusammenarbeit der jetzigen und künftigen US-Regierung zurückzuführen.
Eine Teamleistung also. Nina Barth war das, NDR 2 Washington. Und auf diese Themen schauen wir auch. Wie ist das gelaufen mit dem deutschen Atomausstieg? Das will ein Untersuchungsausschuss des Bundestages klären. Und da werden heute die letzten und vielleicht entscheidenden Zeugen befragt. Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundeskanzler Scholz sollen sich den Fragen der Abgeordneten stellen. Konkret geht es um den Vorwurf, dass der Ausstieg schon besiegelt gewesen sei, bevor das dazugehörige Prüfverfahren abgeschlossen wurde. Wegen der Energiekrise wurde der Atomausstieg ja hitzig diskutiert. Dry January oder Veganuary. Im Januar, da trinken viele Menschen keinen Alkohol oder sie verzichten auf tierische Produkte. Und diesen Trend, den bekommt auch die Gastronomie zu spüren. Der Januar ist der Monat mit dem schlechtesten Umsatz im Jahr, sagt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband. Und den Effekt, den sehen auch die Supermärkte. Das Statistische Bundesamt sagt, im vergangenen Januar, da wurden fast 50% weniger Alkohol gekauft als im Dezember und 30% weniger Fleisch. Für Menschen besteht keine Gefahr, aber für Tiere ist die Maul- und Klauenseuche hoch ansteckend. Und deswegen herrscht Alarmstimmung, seit die Krankheit bei 3 Wasserbüffeln in Brandenburg festgestellt wurde. Weitere Fälle gibt es bisher nicht und das soll auch so bleiben, sagt Landwirtschaftsminister Özdemir. Er will die wirtschaftlichen Folgen durch den Ausbruch der Maul- und Klauenseuche für die Betriebe in Deutschland möglichst gering halten. Schweinehalter Georg Reinke aus Holtrup bei Vechtal in Niedersachsen, der macht sich trotzdem große Sorgen.
Weil der Export von tierischen Erzeugnissen wird beschränkt und das übt wieder Druck auf die Märkte aus und letzten Endes fällt das dann wieder auf die Landwirtschaft zurück.
Erste Exportbeschränkungen gibt es bereits. Beispielsweise hat Südkorea den Import von Schweinefleisch gestoppt. Reinke rechnet jetzt mit weiteren Einbußen.
Wenn jetzt diese Woche der Schweinepreis runtergehen wird, ich sage jetzt mal 10 Cent pro Kilo Schweinefleisch, dann sind das einfach mal ganz einfach gerechnet 10 Euro pro Schwein. Mit dem Rückgang der letzten Woche sind das dann schon mal 20 Euro innerhalb von 14 Tagen und das Schwein verkaufe ich dann wieder für plus minus null.
Optimistischere Töne hört man von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands. Der Seuchenfall in Brandenburg dürfe sich wirtschaftlich betrachtet nur begrenzt auf den gesamtdeutschen Schweinemarkt auswirken. Der überwiegende Teil des Fleisches ginge in EU-Staaten, wo die innereuropäischen Vereinbarungen auch weiterhin den Handel ermöglichten. Doch von einer Sprecherin des niedersächsischen Ministeriums für Landwirtschaft heißt es, die Maul- und Klauenseuche sei ein unfassbares Risiko für Deutschland. Für die niedersächsische Tierhaltung wäre es eine Katastrophe. Die afrikanische Schweinepest sei dagegen kein Vergleich. Landwirt Reinke erklärt, bei der Schweine- und auch bei der Geflügelpest könne man die Bestände zügig räumen. Die Maul- und Klauenseuche sei da eine ganz andere Nummer, da so viele Tierarten betroffen seien. Vom Alpaka über Schweine und Kühe bis hin zum Jagdwild. Der Vorsitzende des Kreislandvolkverbandes Vechta, Johannes Wilking, ruft auch deswegen zur besonderen Vorsicht auf.
Wir empfehlen allen tierhaltenden Betrieben, diesen Ausbruch zum Anlass zu nehmen, die Biosicherheitsmaßnahmen noch einmal zu überprüfen. Und darüber hinaus natürlich sollte auch auf Jagdreisen nach Brandenburg vorerst verzichtet werden.
Um seine Tiere vor Seuchen zu schützen, achtet Schweinehalter Reinke, wie es Vorschrift ist, schon immer streng auf die Biosicherheit. Bedeutet, es gibt zum Beispiel seit langem eine Hygieneschleuse. Beim Gang in den Stall wird das Schuhwerk und die Kleidung gewechselt. Es darf nur rein, wer auch rein muss. Außerdem werden alle Kontakte dokumentiert. Neben all den Maßnahmen wünscht sich Reinke aber vor allem eines.
Dass Menschen, die nicht von der Landwirtschaft leben, aber mit der Landwirtschaft Kontakt haben, die da mehr darauf hinzuweisen, dass die aufpassen. Da kann jeder Schritt im Grünen schon zu viel gewesen sein. Das muss man sich bewusst sein, ne?
Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche und die Folgen, das war dazu ein Beitrag von Fritzi Blömer, NDR 2 Vechtal.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.